Ja, liebe Gemeinde, ich habe mir von meinem Sohn ein kleines Johannesevangelium ausgeliehen und wollte erstmal mit der Frage beginnen, wie viele Evangelien gibt es eigentlich? Nun ist es ja so, die Antwort auf diese Frage hängt davon ab, was wir unter dem Wort Evangelium verstehen. Also wie viele Evangelien gibt es? Wenn wir unter dem Wort Evangelium gewisse Bücher des Neuen Testaments verstehen, in denen uns vom Leben, Sterben und Auferstehen von Jesus berichtet wird, dann lautet die Antwort 4. Wobei es neben diesen 4 Bibelbüchern auch noch weitere Schriften aus jener Zeit gibt, die sich Evangelien nennen, die aber nicht Gottes Wort sind, sondern sogenannte apokryphe Schriften. Wenn wir unter Evangelium jedoch ein evangelistisches Verteilbuch verstehen, so wie dieses hier, das eines dieser 4 Evangelien enthält, dann ist die Antwort auf die Frage, wie viele Evangelien gibt es, schon eine ganz andere. So las ich beispielsweise von einer Organisation, die seit 1983 mehr als 110 Millionen Evangelien weitergegeben hat, in diesem Fall auch Johannesevangelien. Wenn wir unter Evangelium jedoch das verstehen, was das ursprüngliche griechische Wort Evangelium, Euangelion, eigentlich bedeutet, nämlich die frohe Botschaft oder die gute Nachricht, und zwar die frohe Botschaft davon, was Gott in Jesus für uns getan hat, um uns zu retten, die gute Nachricht davon, wie wir durch Glauben gerechtfertigt werden, wie viele Evangelien gibt es dann? Nur ein einziges. Und wenn wir in die Inhaltsverzeichnisse unserer Bibeln schauen, werden wir in den meisten Fällen feststellen, es gibt eigentlich gar kein Johannesevangelium oder Evangelium von Johannes, sondern wir lesen dort das Evangelium nach Johannes. So steht es auch hier. Es ist in allen 4 Bibelbüchern ein und dasselbe Evangelium, nur jeweils durch einen anderen Autor niedergeschrieben, mit unterschiedlichen Schwerpunkten, die die einzelnen Evangelisten setzten. Aber es ist nur ein Evangelium. Aber Moment mal, es gibt da doch zum Beispiel noch zum Beispiel das Wohlstandsevangelium oder das soziale Evangelium oder neuerdings auch immer mehr das Öko-Evangelium und das Klima-Evangelium, oder? Also doch mehr als ein Evangelium? Nein, das sei ferne, würde Paulus wohl sagen. Das sind andere Lehren, die mit dem eigentlichen echten Evangelium überhaupt nichts zu tun haben. Also, es gibt zwar viele Lehren, die heutzutage als Evangelium verkauft werden, doch es gibt in Wirklichkeit nur ein Evangelium, das Evangelium der Bibel oder genauer mit den Worten der Bibel, das Evangelium von Christus. Nur dieses eine Evangelium oder anders ausgedrückt, es gibt kein anderes Evangelium. Es gibt kein anderes Evangelium. Diese Tatsache deutlich zu machen, das ist der Grund, warum Paulus den Brief an die Galater schrieb, was wir in dem Abschnitt auch sehen werden, den ich heute mit euch betrachten möchte. Ja, also lasst uns dies auch als Überschrift nehmen für diese Predigt. Kein anderes Evangelium, Ausrufezeichen, der Kampf um die Wahrheit. Ein ganz kleiner Exkurs in die deutsche Kirchengeschichte. Seit 1966 existiert in Deutschland die sogenannte Bekenntnisbewegung, kein anderes Evangelium, innerhalb der evangelischen Kirche in Deutschland. Die hat sich zum Ziel gesetzt, falschen Strömungen in der Lehre der evangelischen Kirche zu widerstehen und hat auch immer wieder deutlich zu Irrlehren in der Kirche Stellung bezogen, ja, und tut es auch heute noch. Also im Grunde so eine Art Malachi-Kreis innerhalb der Landeskirche, aber auch wir in der freikirchlichen deutschen Gemeindelandschaft brauchen wohl noch viel mehr und deutlichere Mahner und Warner vor falschen Entwicklungen in Lehre und Praxis unserer Gemeinden. Zunächst ein paar einleitende Worte zum Galaterbrief. Das Hauptthema des Galaterbriefs ist von großer Wichtigkeit, nämlich die Lehre von der Rechtfertigung durch Glauben und nicht aus Werken. Diese Lehre war ja für Martin Luther sehr wichtig geworden und diese Wahrheit zu erkennen brachte ihn zum Wendepunkt seines Lebens und infolgedessen unserem Land die Reformation. Und so sehr hat Martin Luther die biblische Lehre, wie er sie im Galaterbrief fand, geliebt, dass er ihn mit seiner Frau Käthe von Bora verglich, als er in heutiges Deutsch übersetzt sagte: Dieser Brief an die Galater ist mein Brief, dem ich mich vertraut habe, meine Käthe von Bora. Die Lehre von der Rechtfertigung durch Glauben ist ja auch das Hauptthema des Römerbriefs, der ja auch Luther sehr entscheidend geprägt hat. Und deshalb sagen manche, der Galaterbrief wäre so eine Art kleiner Römerbrief. Und doch entscheidet er sich vom Römerbrief deutlich, wie wir sehen werden. Und weil es in diesem Vers von den ersten Zeilen an schon richtig zur Sache geht, werden wir heute nur die ersten 10 Verse ausführlicher betrachten. Ich lese sie zunächst einmal im Zusammenhang vor. nach der Übersetzung Schlachter 2000, wie ihr sie auch auf den Gottesdienstzetteln abgedruckt findet. Paulus, Apostel nicht von Menschen, auch nicht durch einen Menschen, sondern durch Jesus Christus und Gott, den Vater, der ihn auferweckt hat aus den Toten. Und alle Brüder, die mit mir sind, an die Gemeinde in Galatien. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, dem Vater und unserem Herrn Jesus Christus, der sich selbst für unsere Sünden gegeben hat, damit er uns herausrette aus dem gegenwärtigen bösen Weltlauf nach dem Willen unseres Gottes und Vaters, dem die Ehre gebührt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Mich wundert, dass ihr euch so schnell abwenden lasst von dem, der euch durch die Gnade des Christus berufen hat, zu einem anderen Evangelium, während es doch kein anderes gibt. Nur sind etliche da, die euch verwirren und das Evangelium von Christus verdrehen wollen. Aber selbst wenn wir oder ein Engel vom Himmel euch etwas anderes als Evangelium verkündigen würden, als das, was wir euch verkündigt haben, der sei verflucht. Wie wir es zuvor gesagt haben, so sage ich auch jetzt wiederum. Wenn jemand euch etwas anderes als Evangelium verkündigt, als das, welches ihr empfangen habt, der sei verflucht. Rede ich denn jetzt Menschen oder Gott zuliebe? Oder suche ich Menschen zu gefallen? Wenn ich allerdings den Menschen noch gefällig wäre, so wäre ich nicht ein Knecht des Christus. Ja, soweit der Bibeltext. Herr Jesus, bitte schenke uns nun Gnade zum Hören und zum Verstehen und schenke mir Gnade zum Reden. Herr, bitte rede du durch dein Wort zu uns. Amen. Ja, kein anderes Evangelium, der Kampf um die Wahrheit, so heißt ja die Überschrift dieser Predigt. Und wir wollen heute miteinander betrachten, erstens, wer sind in diesem Kampf um die Wahrheit die Umkämpften? Dann, wer sind in diesem Kampf die Kämpfenden? Und schließlich, was ist der Anlass für diesen Kampf? Der erste Punkt, erstens, die Umkämpften. Ja, als Empfänger dieses Briefes werden in Vers 2 die Gemeinden in Galatien genannt. Ich habe gerade jetzt beim Lesen festgestellt, dass im Gottesdienstzettel das im Einzahl steht. In der Bibel sehen wir es in der Mehrzahl. Die Gemeinden in Galatien, also im Gegensatz zu allen anderen Briefen, die Paulus geschrieben hat, ist dieser Brief nicht an eine einzelne Gemeinde oder gar an eine einzelne Person gerichtet, sondern an mehrere Gemeinden. Und man vermutet, dass es sich um eine Art Rundbrief handelte, der von Gemeinde zu Gemeinde in Galatien weitergereicht wurde. Und in den letzten Wochen hat ja David mit uns gemeinsam den ersten Petrusbrief betrachtet. Und auch das war solch ein Rundbrief, wie wir in 1. Petrus 1, Vers 1 lesen, war er gerichtet an Glaubensgeschwister in Pontus, Galatien, Kappadokien, Asia und Bithynien. Das sind die Namen von römischen Provinzen, die große Teile Kleinasiens, also der heutigen Türkei, umfassen. Habt ihr es gerade gemerkt, auch da tauchte Galatien auf in der Aufzählung der Empfänger des ersten Petrusbriefs. Und während der erste Petrusbrief etwa Mitte der 60er Jahre des ersten Jahrhunderts geschrieben wurde, entstand der Galaterbrief wahrscheinlich schon bereits um das Jahr 50 nach Christus. Und damit wäre er der allererste Brief von Paulus und das zweitälteste Buch des Neuen Testaments nach dem Jakobusbrief. Ja, wo liegt nun dieses Galatien und wer sind die Galater, nach denen dieser Brief benannt ist? Galatien liegt im asiatischen Teil, also der heutigen Türkei, aber das namensgebende Volk, die Galater, stammten ursprünglich nicht von dort. Die Galater kamen ursprünglich aus Westeuropa, waren ein keltisches Volk, also verwandt mit den Schotten und Iren heute. Und die Kelten, die auf dem Gebiet des heutigen Frankreich lebten, wurden ja damals als Gallier bezeichnet. Galater, Kelten, Gallier, man merkt die Wortverwandtschaft. Und Fußballfans unter euch fällt vielleicht auch der Name eines Fußballvereins aus Istanbul ein, namens Galatasaray, ein Verein aus einem Stadtteil, der eben früher Galater hieß. Aber wie kamen nun die Galater in die Türkei? Nun, im dritten Jahrhundert vor Christus wanderten Gallier aus Westeuropa nach Kleinasien ein, übrigens nachdem sie zuvor als Söldner angeworben wurden, also als gegen Bezahlung angeworbene Soldaten. So können wir zum Beispiel in einem sehr bekannten Internetlexikon lesen. 275 vor Christus eroberte Nikomedes I., der König von Bithynien, mit Hilfe der aus Europa herbeigerufenen galatischen Söldner, was ungewollt zur dauerhaften Festsetzung der Galater in Kleinasien beitrug, einen bedeutenden Teil Phrygiens. Ja, und so siedelten sich dann die Galater in der Gegend der Stadt Ankyra an, der heutigen türkischen Hauptstadt Ankara, ziemlich im Zentrum der heutigen Türkei. Nun lesen wir zwar an zwei Stellen der Apostelgeschichte, dass Paulus während seiner Missionsreisen das Gebiet Galatien durchzog. Aber wir finden nirgendwo in der Bibel und auch nirgendwo außerhalb der Bibel einen Hinweis darauf, dass Paulus tatsächlich im Gebiet Galatien Gemeinden gegründet hat. Aber es erging den Galatern wie allen anderen Völkern des Mittelmeerraumes. Sie wurden von den Römern besiegt und im Jahr 25 vor Christus wurde das Gebiet Galatien zusammen mit weiteren benachbarten Landschaften zur römischen Provinz Galatien zusammengelegt. Ja, und diese römische Provinz Galatien umfasste neben dem eigentlichen Gebiet Galatien unter anderem auch die südlicher gelegenen Gebiete Lykaonien und Pisidien. Ja, in einigen Bibeln, unter anderem auch in unseren Ausleihbibeln, sind hinten einige Karten abgebildet, unter anderem mit den Missionsreisen von Paulus. Da könnt ihr also sehen, wo Galatien liegt. Und sonst habe ich auch eine solche Karte nochmal größer ausgedruckt. Da könnt ihr auch sonst nach dem Gottesdienst mal drauf schauen, von näher als jetzt hier. Also hier in der Mitte von Kleinasien liegt eben Galatien. Da oben das Gebiet Galatien und unten eben die durch die römische Macht dazu vereinten Gebiete. Und von diesen südlicher gelegenen Gebieten der römischen Provinz Galatien, also von Lykaonien und Pisidien, wissen wir aus der Apostelgeschichte, dass Paulus dort in einigen Städten Gemeinden gründete, sodass wir davon ausgehen dürfen, dass der Galaterbrief genau an diese Gemeinden im südlichen Teil der römischen Provinz Galatien gerichtet war. Und wir lesen davon in Apostelgeschichte 13 bis 16, wie Paulus auf seiner ersten Missionsreise Gemeinden dort gründete, und zwar in Antiochia, in Pisidien, in Ikonium sowie in Lystra und in Derbe, die sich im lykaonischen Teil befanden und die er dann auch während seiner zweiten Missionsreise besuchte, unter anderem um ihnen mitzuteilen, was das sogenannte Apostelkonzil von Jerusalem beschlossen hatte. Ja, diese neuen Gemeinden in Galatien, die bestanden sowohl aus Judenchristen als auch aus Heidenchristen. Das erfahren wir zum Beispiel aus Apostelgeschichte 14, Vers 1, wo wir lesen: Und es geschah in Ikonium, dass sie, nämlich Paulus und Barnabas, miteinander in die Synagoge der Juden gingen und derart redeten, dass eine große Menge von Juden und Griechen, also Nichtjuden, gläubig wurde. Aber die Nichtjuden in diesen ersten christlichen Gemeinden dort bekamen ja dort und auch anderswo von Juden zu hören: Wenn ihr euch nicht nach dem Gebrauch Moses beschneiden lasst, so könnt ihr nicht gerettet werden. Ja, aber stimmt das denn? Die einen sagten ja, die anderen nein, bis man bestimmte, dass Paulus und Barnabas und einige andere von ihnen wegen dieser Streitfrage zu den Aposteln und Ältesten nach Jerusalem hinaufziehen sollten. Nachzulesen in Apostelgeschichte 15, Verse 1 und 2. Ja, dies taten sie dann auch und die Beratungen, die zur Klärung dieser Streitfrage führten, kennt man unter der Bezeichnung Apostelkonzil zu Jerusalem. Und das Ergebnis war unter anderem nachzulesen in Apostelgeschichte 15, Verse 28 und 29. Es hat nämlich dem Heiligen Geist und uns gefallen, euch keine weitere Last aufzuerlegen, außer diesen notwendigen Dingen, dass ihr euch enthaltet von Götzenopfern und von Blut und vom Erstickten und von Unzucht. Wenn ihr euch davor bewahrt, so handelt ihr recht. Ja, daran sollten sie sich halten, und zwar bezüglich gewisser Dinge aus dem Grund, um den Juden keinen Anstoß zu geben. Aber von Beschneidung ist hier eben nicht die Rede. Ein für alle Mal war nun offiziell klargestellt: Nein, ihr müsst euch nicht beschneiden lassen, um gerettet zu werden. Und dieses Ergebnis teilten Paulus und Timotheus den neuen Gemeinden im Süden Galatiens mit, wie wir in Apostelgeschichte 16, Vers 4 lesen können. Dort heißt es: Als sie aber die Städte durchzogen, übergaben sie ihnen zur Befolgung die von den Aposteln und den Ältesten in Jerusalem gefassten Beschlüsse. Ja, und die erfreuliche Folge dieser Mitteilungen lesen wir einen Vers später, Apostelgeschichte 16, Vers 5. So wurden nun die Gemeinden im Glauben gestärkt und nahmen an Zahl täglich zu. Ja, aber so positiv wie in Apostelgeschichte 16 verlief die galatische Gemeindegeschichte nicht immer. Denn genau diese Frage, muss ich mich beschneiden lassen, muss ich das jüdische Gesetz einhalten, um gerettet zu werden, oder werde ich gerettet aus Glauben, allein, ohne Werke? Genau diese Frage war für die Galater überhaupt nicht geklärt, als Paulus den Galaterbrief schrieb. Entweder hat Paulus diesen Brief sehr, sehr bald nach der Gründung der Gemeinden geschrieben, weil die Verwirrung über diese Streitfrage in Galatien schon so groß war, dass er schon vor der Einberufung des Apostelkonzils von Jerusalem mit deutlichen Worten die Dinge klarstellen musste. Oder die Galater waren wieder von Neuem verwirrt über diese Streitfrage, obwohl die Beschlüsse des Apostelkonzils ihnen doch eigentlich schon bekannt waren, sie sich aber von Judaisten, also von gesetzlichen Juden, erneut völlig durcheinanderbringen ließen. Ob der Brief vor oder nach dem Apostelkonzil geschrieben wurde, das ist wiederum unter den heutigen Bibellehrern eine Streitfrage, aber das ändert nichts am grundsätzlichen Anlass für diesen Brief, den wir später noch genauer betrachten werden. Kommen wir nun zu der Frage, wer hat den Galaterbrief geschrieben und was ist das für einer, dieser Paulus? Unser zweiter Punkt der Predigt, zweitens, die Kämpfenden. Die Kämpfenden, warum in der Mehrzahl? Nun ja, zu einem Kampf gehören ja immer zwei Parteien, auch zu einem Kampf um die Wahrheit, die Vertreter der Wahrheit und die anderen, die Gegner der Wahrheit. Aber was wir in Galater 1, Vers 2 lesen, das ist der eigentliche Grund, warum ich sagte, die Kämpfenden in der Mehrzahl. Als Autor dieses Briefes wird in Vers 1 der Apostel Paulus genannt, doch in Vers 2 ergänzt er, und alle Brüder, die mit mir sind. Aber von all diesen Brüdern ist im Laufe des Briefes nicht mehr die Rede, sodass sie wohl weniger im Sinne von Mitautoren dieses Briefes gedacht waren, sondern vielmehr als Mitkämpfer von Paulus, die voll und ganz hinter den Aussagen stehen, die Paulus in diesem Brief trifft. Ja, wie gut ist das doch? Paulus steht nicht allein. Er hat seine Mitkämpfer, Mitstreiter um die Sache des Evangeliums im Kampf um die Wahrheit. Und wir auch dürfen Gott sehr dankbar sein, dass wir auch heute noch so viele Mitstreiter in diesem Kampf um die Wahrheit des Evangeliums haben dürfen, sowohl innerhalb unserer Gemeinde als auch in so manchen befreundeten Gemeinden und Werken, die ebenso danach streben, Gottes Wort treu zu sein und für die Wahrheit einzustehen und mit denen wir uns gerne verbunden wissen und verbunden sein dürfen. Ja, nun wird bibeltreuen Christen ja oft vorgeworfen, sie würden die Wahrheit auf Kosten der Liebe zu ihren Glaubensgeschwistern verteidigen. Also zum Beispiel, dass man sagt, selbst wenn ihr recht haben solltet mit dem, was ihr sagt, müsst ihr es denn mit solchen harten Worten tun? Und so manches Mal haben diese Kritiker vielleicht auch durchaus recht und es wäre gut und hilfreich, ihre Ermahnung dankbar anzunehmen und daraus zu lernen und sich zu fragen, ob man vielleicht wirklich im Übereifer zu lieblos war, weil man sich so sehr über all diese Missstände und Irrlehren aufgeregt hat. Aber oft ist es wirklich nötig, in solchen Fällen klarzumachen, ja, diese deutlichen Worte mussten nun wirklich so sein, weil wir euch lieben und euch deshalb so deutlich auf das hinweisen, wo ihr in die Irre geht, zu eurem eigenen Schaden, um euch zu helfen. Ja, wie macht es Paulus hier im Galaterbrief? Wenn wir die einleitenden Worte von Paulus mit denen in seinen anderen Briefen vergleichen, stellen wir ein paar Unterschiede fest und können leicht den Eindruck gewinnen, Paulus sei zu den Galatern etwas weniger freundlich in seiner Anrede, als wir ihn in seinen anderen Briefen erleben. Zum Beispiel am Ende von Vers 2, wo Paulus die Empfänger seines Briefes erwähnt, lesen wir nichts weiter als die sachlich kühle Information an die Gemeinden in Galatien. Zum Vergleich dazu einmal die Anrede in Römer 1, Vers 7, an alle in Rom anwesenden Geliebten Gottes, an die berufenen Heiligen oder an die Gemeinde in Korinth, die vielleicht nicht gerade die Lieblingsgemeinde von Paulus war, da es dort viele schwerwiegende Probleme zu klären gab. An diese Gemeinde schreibt Paulus, an die Gemeinde Gottes, die in Korinth ist, an die Geheiligten in Christus Jesus, an die berufenen Heiligen. 1. Korinther 1, Vers 2. Oder Kolosser 1, Vers 2, an die heiligen und treuen Brüder in Christus in Kolosse. Philipper 1, Vers 1, an alle Heiligen in Christus Jesus, die in Philippi sind, samt den Aufsehern und Diakonen. Aber hier schreibt er nur kurz und sachlich an die Gemeinden in Galatien. Und das scheint kein Zufall zu sein, denn es fehlt in diesem Brief auch der bei Paulus übliche Dank an Gott für seine Glaubensgeschwister. Ich zitiere als Beispiel aus Philipper 1, Verse 3 bis 6. Dort schreibt Paulus, ich danke meinem Gott, so oft ich an euch gedenke, indem ich allezeit in jedem meiner Gebete für euch alle mit Freuden Fürbitte tue, wegen eurer Gemeinschaft am Evangelium vom ersten Tag an bis jetzt, weil ich davon überzeugt bin, dass der, welcher in euch ein gutes Werk angefangen hat, es auch vollenden wird, bis auf den Tag Jesu Christi. Und ähnliche Dankesworte finden wir auch in den Paulusbriefen an die Römer, an die Korinther, die Epheser, die Kolosser, die Thessalonicher. Nur bei den Galatern fehlen solche Worte. Stattdessen kommt Paulus ohne Umschweife zur Sache und mit sehr deutlichen Worten, indem er sagt, Vers 6, mich wundert, dass ihr euch so schnell abwenden lasst von dem, der euch durch die Gnade des Christus berufen hat, zu einem anderen Evangelium. Und damit wären wir bei der Frage nach dem Warum. Warum dieser Brief und warum diese deutlichen Worte an die Galater? Oder um es als dritten Punkt dieser Predigt zu formulieren, drittens, der Anlass des Kampfes. Der Anlass des Kampfes. Also warum dieser Brief und warum diese deutlichen Worte? Die Antwort finden wir in Vers 7. Nur sind etliche da, die euch verwirren und das Evangelium von Christus verdrehen wollen. Es gab also in den Gemeinden von Galatien einige Irrlehrer, die eine andere Botschaft verbreitet haben als das echte, unverfälschte, reine Evangelium. Vielleicht habt ihr schon einmal dieses Beispiel gehört mit den Geldscheinen. Was ist die beste Voraussetzung dafür, Falschgeld als Falschgeld zu erkennen? Die Antwort ist, genau zu wissen, wie das Original, wie das richtige Geld aussieht. Und dasselbe Prinzip lässt sich auch gut auf Irrlehren anwenden. Also, was ist die beste Voraussetzung dafür, eine Irrlehre als Irrlehre zu identifizieren? Die Antwort, genau zu wissen, wie die richtige Lehre aussieht. Und aus diesem Grund gibt Paulus schon gleich in den ersten Versen des Galaterbriefs seinen Lesern einen Schnellkurs über den Inhalt des Evangeliums. Doch bevor er das tut, stellt er erst einmal klar, was für ein Amt er innehat und von wem er dieses Amt mit der dazugehörigen Autorität bekommen hat. Vers 1. Paulus, Apostel, nicht von Menschen, auch nicht durch einen Menschen, sondern durch Jesus Christus und Gott den Vater, der ihn auferweckt hat aus den Toten. Also Paulus wurde nicht von oder durch einen oder mehrere Menschen zum Apostel gewählt oder berufen oder ernannt. Nein, unser Herr Jesus Christus selbst war es, der ihm damals seinen Auftrag gab. Wir lesen davon in Apostelgeschichte 9, wo Jesus dem Paulus auf dramatische Weise begegnete, als Paulus auf dem Weg nach Damaskus war. Und als Paulus in Damaskus angekommen war, schickt Jesus den Ananias zu Paulus, indem Jesus zu Ananias sagt, dieser, gemeint ist Paulus, ist mir ein auserwähltes Werkzeug, um meinen Namen vor Heiden und Könige und vor die Kinder Israels zu tragen. Apostelgeschichte 9, Vers 15. Paulus ist mir ein auserwähltes Werkzeug, sagt Jesus also. Er selbst war es, der Paulus zum Apostel bestimmte, genauso wie zuvor die Jünger, die ebenfalls von Jesus ausgesucht und ausgesandt worden waren und die ja dann eben Apostel hießen. Und dieses Wort Apostel bedeutet ja auf Deutsch so viel wie Gesandter oder Sendbote. Und Jesus Christus ist der Sendende im Einklang mit Gott, dem Vater. Also Paulus stellt damit auch unmissverständlich klar, ich bin kein selbsternannter Prediger, der versucht, Anhänger für seine eigene selbsterdachte Sonderlehre zu gewinnen. Ich bin auch keiner von den Predigern, die um jeden Preis beliebt sein wollen und deshalb euch genau das erzählen, was ihr am liebsten hören möchtet. Nein, sondern ich bin von Jesus Christus und von Gott, dem Vater, höchstpersönlich auserwählt worden und dazu bestimmt worden, das wahre Evangelium unter den Völkern zu verkünden. Nachdem er dies klargestellt hat, fängt er noch im selben Vers, Galater 1, Vers 1, an, die wichtigsten Wahrheiten des christlichen Glaubens zusammenzufassen, indem er von Gott, dem Vater, sagt, dass er Jesus auferweckt hat aus den Toten. Ja, warum dieser Nebensatz hier? Warum erwähnt er die Auferstehung hier gleich im ersten Vers? Weil diese Tatsache so wichtig für sein Anliegen in diesem Brief ist. Gleich im ersten Vers dieses Briefes führt Paulus im Grunde schon ohne Umschweife auf sein eigentliches Thema hin. Zwar ist die Auferstehung Jesu nicht die Hauptbotschaft des Evangeliums, aber sie ist für das Evangelium doch von grundlegender Bedeutung. Deshalb sagt Paulus in 1. Korinther 15, Vers 14, wenn aber Christus nicht auferstanden ist, so ist unsere Verkündigung vergeblich und vergeblich auch euer Glaube. Und weiter ab Vers 17, ist aber Christus nicht auferweckt worden, so ist euer Glaube nichtig, so seid ihr noch in euren Sünden, denn sind auch die in Christus Entschlafenen verloren. Wenn wir nur in diesem Leben auf Christus hoffen, so sind wir die Elendesten unter allen Menschen. Nun aber ist Christus aus den Toten auferweckt. Er ist der Erstling der Entschlafenen geworden. Auch die Begrüßungsworte in Galater 1, Vers 3 passen sehr gut zum Anliegen von Paulus mit diesem Brief. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, dem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Ja, diese Begrüßungsworte kennen wir auch aus den anderen Paulusbriefen. Aber in dieser Art Segenswunsch zur Begrüßung steckt auch schon jede Menge Theologie drin. Denn wenn die Errettung durch Werke geschehen würde, wie die Judaisten behaupteten, dann ist sie eben gerade nicht aus Gnade und sie kann auch keinem Menschen Frieden bringen, weil sich dann niemand sicher sein kann, dass er auch wirklich genug gute Werke getan hat, um sich wirklich für immer seines Heils gewiss sein zu können. Beides, Gnade und echter Friede, sind Gaben Gottes, die niemand aus eigener Kraft produzieren kann, sondern wir können sie nur dankbar und voller Staunen von Gott annehmen. Und direkt im Anschluss an seine Begrüßungsformel, noch im selben Satz, fasst Paulus dann in Vers 4 den Inhalt des Evangeliums kurz, aber klar zusammen, indem er sagt, dass Jesus Christus sich selbst für unsere Sünden gegeben hat, damit er uns herausrette aus dem gegenwärtigen bösen Weltlauf nach dem Willen unseres Gottes und Vaters. Das ist die zentrale Wahrheit des christlichen Glaubens, das im Grunde schon vollständige Evangelium, das Geschenk, das wir nur im Glauben für uns ganz persönlich in Anspruch nehmen brauchen, um ewig gerettet zu sein. Glaube an den Herrn Jesus Christus, so wirst du gerettet werden. So sagten es Paulus und Silas, dem Kerkermeister in Philippi, Apostelgeschichte 16, Vers 31. Ja, und das ist die gute Nachricht. Dank Gottes Gnade und Liebe, die sich im Hingeben seines Sohnes äußerte, dank Jesu stellvertretendem Opfertod für uns am Kreuz von Golgatha, reicht der Glaube allein aus, um gerettet zu werden. Im Gegensatz dazu vertraten die Judaisten, die Irrlehrer in Galatien, eine sogenannte Jesus-und-Lehre. Ja, was ist das, eine Jesus-und-Lehre? Eine Lehre, die über das Jesus allein, das Solus Christus, wie die Reformatoren sagten, hinausgeht. Eine Lehre, die besagt, dass Jesus allein nicht ausreicht, dass zusätzlich zum Glauben an ihn weitere Dinge nötig sind. Jesus und Werke, Jesus und Säuglingstaufe oder Jesus und Glaubenstaufe, Jesus und Zugehörigkeit zu einer ganz bestimmten Gemeinde oder Gemeinderichtung oder einer Kirche, die sich die als allein selig machende Kirche ansieht, so bezeichnet sich die katholische Kirche tatsächlich selbst. Jesus und eine bestimmte Gottesdienstform, Jesus und ein bestimmter Kleidungsstil und so weiter. Und in diesem Fall der Judaisten in Galatien war es die Lehre Jesus und das Gesetz. Sie sagten im Grunde, der Glaube an Jesu vollbrachtes Werk auf Golgatha allein reicht nicht. Ihr müsst wie die Juden auch nach Moses Gesetz leben. Das heißt, die Männer müssen sich beschneiden lassen. Ihr müsst euch an die Essvorschriften und die Sabbatgebote halten und die jüdischen Feste in gebührender Weise mitfeiern. Mit anderen Worten könnte man auch sagen, Jesu Opfer war nicht vollständig. Ihr müsst selbst noch etwas hinzufügen, um wirklich sicher zu gehen, dass ihr gerettet werdet. Aber das sagten diese Irrlehrer vielleicht aus taktischen Gründen lieber nicht so. Oder sie waren selbst tatsächlich so verblendet, dass sie gar nicht verstanden, dass sie durch ihre Lehre die Wirksamkeit des Opfertodes Christi schmälerten. Ich habe einmal folgenden klugen Spruch gelesen. Um zu behaupten, dass etwas in der Bibel steht, muss man nur eine Stelle kennen. Um zu behaupten, dass etwas nicht in der Bibel steht, muss man die ganze Bibel kennen. Ich sage es vielleicht nochmal. Um zu behaupten, dass etwas in der Bibel steht, muss man nur eine Stelle kennen. Um zu behaupten, dass etwas nicht in der Bibel steht, muss man die ganze Bibel kennen. Also vielleicht haben auch diese Irrlehrer versucht, ihre Lehre mit Bibelstellen zu untermauern. Ein Vers von hier, ein Vers von dort, zwar etwas aus dem Zusammenhang gerissen, aber schaut doch her, da steht's doch. In Galater 3, Vers 11 schreibt Paulus, dass aber durch das Gesetz niemand vor Gott gerechtfertigt wird, ist offenbar, denn der Gerechte wird aus Glauben leben. Dabei zitiert er aus dem Alten Testament Habakuk 2, Vers 4, da steht eben dieses Zitat, der Gerechte wird aus Glauben leben. Und diese Stelle, Habakuk 2, Vers 4, ist eine Stelle, die auch die jüdischstämmigen Irrlehrer eigentlich hätten kennen müssen. Und anhand dieses Verses hätten sie erkennen können, dass schon aus dem ihnen vorliegenden Alten Testament klar hervorgeht, dass der Glaube allein Grundlage für die Errettung ist. Eine weitere Stelle ist das Beispiel ihres Stammvaters Abraham, von dem es in 1. Mose 15, Vers 6 heißt, und Abraham glaubte dem Herrn, und das rechnete er, nämlich Gott, ihm als Gerechtigkeit an. Ja, heute haben wir den Vorteil, die komplette Bibel lesen zu können, und da lesen wir diese Wahrheit zum Beispiel in Epheser 2, Verse 8 und 9. Denn aus Gnade seid ihr errettet durch den Glauben, und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Es gibt nichts zu rühmen. Durch nichts, was wir tun könnten, könnten wir uns selbst retten. Genauso wenig, wie man sich an seinen eigenen Haaren aus dem Sumpf ziehen könnte. Nein, Gottes Gabe ist es, Gottes Gnadengeschenk an uns, das wir nur im Glauben für uns anzunehmen brauchen. schauen wir uns Vers 4 noch einmal genauer an. Dieses Geschenk Gottes, es war ein freiwilliges Geschenk. Jesus Christus hat sich selbst gegeben. Es war zudem ein unverdientes Geschenk. Er hat sich für unsere Sünden gegeben. Nur er als einzig Sündloser konnte durch seinen stellvertretenden Tod für uns am Kreuz für alle unsere Sünden bezahlen. Wir hätten für unsere Sünden den Tod verdient, aber er schenkte uns durch sein stellvertretendes Opfer das Leben. Welch unverdiente Gnade. Es war ein zielgerichtetes Geschenk. Wenn wir es annehmen, werden wir herausgerettet aus dem gegenwärtigen bösen Weltlauf und dürfen alle Ewigkeit in Gottes wunderbarer Herrlichkeit verbringen. Und es war ein geplantes Geschenk nach dem Willen unseres Gottes und Vaters. In seiner weisen Voraussicht brachte Gott seinen Sohn zu uns, um für uns zu sterben. Gottes Wille, Gottes Plan wurde erfüllt. Ja, was für ein großartiger, schier überwältigender Plan Gottes. Kein Wunder, dass Paulus hier an dieser Stelle in Vers 5 in eine Art Lobpreis ausbricht über Gott, dem die Ehre gebührt, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Und auch die Galater haben einmal mit großer Freude dieses Gnadengeschenk angenommen. Sie sind, wie wir in Vers 6 lesen, durch die Gnade des Christus berufen worden, und zwar von Gott, denn der ist mit dem Wort dem hier gemeint, wo es hier heißt, von dem, der euch durch die Gnade des Christus berufen hat. Sie haben sich von Gott den Glauben an Jesu Rettungswerk schenken lassen, Jesu stellvertretendes Opfer für sich persönlich in Anspruch genommen und Jesus ihr Leben übergeben. Das sah so sehr nach einem guten, vielversprechenden Anfang aus. Doch nun musste Paulus eine erschütternde Tatsache feststellen. Mich wundert, dass ihr euch so schnell abwenden lasst. Und zwar von Gott weg zu einem anderen Evangelium hin, während es doch kein anderes Evangelium gibt. Nur sind etliche da, die euch verwirren und das Evangelium von Christus verdrehen wollen. Mich wundert, dass ihr euch so schnell abwenden lasst von Gott. So schnell nach eurer Bekehrung, so schnell nachdem diese falschen Lehrer bei euch angekommen waren, habt ihr euch schon von Gott abgewendet zu einem anderen Evangelium. Und für das Wort anderen, hier in Vers 6, steht im Griechischen das Wort heteros. Und das lässt sich im Deutschen eigentlich besser übersetzen mit von einer anderen Art, völlig andersartig, also nicht nur ein klein wenig anders. Es ist ein völlig andersartiges Evangelium, das diese falschen Lehrer verkündigen. Im Grunde ist es eigentlich gar kein Evangelium mehr. Denn das Wort Evangelium heißt ja übersetzt ins Deutsche nichts anderes als frohe Botschaft. Und es ist ja auch in der Tat die beste Nachricht aller Zeiten. Keine andere Lehre ist mit dieser wunderbaren Botschaft auch nur annähernd vergleichbar. Daher ist es auch verständlich, dass Paulus direkt im nächsten Vers sagt, während es doch kein anderes gibt. Es gibt kein anderes Evangelium. Hier gebraucht Paulus ein anderes Wort für das Wort anderes. Allo, das ist schwächer als heteros. Also man könnte es also so verstehen, dass er sagt, es gibt doch eigentlich nicht mal ein Evangelium, das nur ein klein wenig anders ist als das wahre Evangelium. Aber diese völlig andersartige Lehre der Irrlehrer, die das Evangelium verdrehen wollen, ist in Wirklichkeit doch gar kein Evangelium, keine frohe Botschaft mehr, sondern eine Botschaft nach dem Motto, ich muss noch etwas hinzutun zu Jesu vollbrachtem Werk am Kreuz, um gerettet zu werden. Jesus und Beschneidung, Jesus und Gesetze halten, Jesus und gute Werke, Jesus und Mitgliedschaft in einer ganz bestimmten Gemeinde, Jesus und den Zehnten geben, Jesus und die Gedanken meines Lieblingspredigers oder von Mönch so und so. Nein, Jesus allein ist der Grund unserer Rettung. Das ist Grund zu höchster Freude, Grund zu ewiger Dankbarkeit, Grund zu einer innigen Liebe zu ihm, der uns gerettet hat, und als Folge dieser Beziehung, dieser Liebe zu Jesus, als Frucht kommen dann die guten Werke hervor. Je mehr ich mir darüber im Klaren bin, wie verloren ich früher war und was Jesus für mich getan hat, um mir ein ewiges und erfülltes Leben zu schenken, desto größer wird meine Liebe zu ihm, desto größer wird mein Wunsch, ihm immer ähnlicher zu werden und ihm Ehre zu geben durch gute Werke, aus meiner Dankbarkeit heraus, gute Werke, die Gott zuvor bereitet hat. Epheser 2, Vers 10. Mit anderen Worten, keine Werke, die du tun könntest, werden dich in den Himmel bringen. Sondern es gilt für jeden Menschen das, was wir vorhin schon hörten. Glaube an den Herrn Jesus Christus, so wirst du gerettet werden. Punkt. Keine Taufe, kein Abendmahl, keine Sakramente, keine Mitgliedschaft in irgendeiner bestimmten Kirche oder freien Gemeinde, sondern Jesus allein. Das ist zum einen eine wirklich wunderbare Botschaft. zum anderen aber leider auch eine Botschaft, die man in unserer Gesellschaft nicht so recht glauben will. Da herrscht doch oft die Meinung vor, ja, Christen, die müssen doch dies und das alles tun und auf der anderen Seite aber dies und das bleiben lassen. Sie dürfen keinen Spaß haben, schau sie dir doch an, die Christen, wie sie wie saure Zitronen herumlaufen. Eine deutsche nicht-christliche Musikgruppe hat mal ein Lied gesungen mit dem Text, ich will nicht ins Paradies, wenn der Weg dorthin so schwierig ist. Und im Text heißt es dann weiter, wir sollen zuhören und aufpassen, tun, was man uns sagt, unterordnen und nachmachen vom ersten bis zum letzten Tag, immer schön nach den Regeln spielen, wie sie befohlen sind, wie sie im Buch des Lebens stehen, in Ewigkeit, Amen. Soweit dieser Musiktext. Wir wissen hoffentlich, dass das nicht so ist. Der Weg zum Paradies ist nicht schwierig, sondern für jeden Menschen so einfach wie für den sogenannten Schächer am Kreuz, der neben Jesus gekreuzigt wurde. Nämlich einsehen, dass man ein Sünder ist und dass nur Jesus einen retten kann. Ja, und dann sprach Jesus zu diesem Todgeweihten, wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Der Mann hing schon am Kreuz, als er dieses Versprechen aus dem Mund Jesu hörte und starb schon wenige Minuten später. Da blieb im Grunde keine Zeit mehr für gute Werke. Und übrigens auch nicht für eine Taufe, wie es manche Kirchen praktizieren als sogenannte Nottaufe für kleinste Kinder, die kurz vor dem Sterben sind, damit sie noch die aus Sicht dieser Kirchen heilsnotwendige Taufe empfangen. Ich möchte nun aber noch einen anderen Aspekt von Vers 6 betrachten. Und zwar heißt es hier, dass die Galater sich von Gott abwandten hin zu einem anderen Evangelium. Ja, was hat dieses Abwenden von Gott aber für den einzelnen Galater zur Folge? Ist er noch gerettet oder ist er auf einmal verloren? Paulus spricht die Galater in diesem Brief 9-mal mit dem Wort Brüder an und es gibt noch viele andere Hinweise darauf, dass Paulus nicht davon ausgeht, dass die Galater nun auf einmal ihre Errettung wieder verloren haben. Das bedeutet im Umkehrschluss, dass die Galater tatsächlich, jeder für sich ganz persönlich, die Botschaft der Errettung allein durch Gnade angenommen haben und somit wirklich wiedergeboren sind als eine neue Schöpfung. Aber nun ließen sie sich von Irrlehrern beeinflussen und fingen an zu glauben, dass zusätzlich zu Jesu Werk am Kreuz noch andere Dinge geschehen müssen, damit sie sich ihrer Rettung sicher sein können. Man könnte sagen, sie wurden Christen, aber durch den Einfluss der Irrlehrer fingen sie nun an zu glauben, sie müssten auch noch Juden werden. Das heißt, sich an alle jüdischen Gesetze halten, um wirklich sicher gerettet zu sein. Nun, wenn wir davon ausgehen, dass dies für sie selbst keine Konsequenzen hatte in Bezug darauf, wo sie selbst die Ewigkeit verbringen werden, was ist aber, wenn sie nun anfangen, diese Irrlehre selbst zu vertreten und anderen zu lehren? Dann erschweren sie den Ungläubigen unnötig den Weg zum Himmel. Ja, wie hieß es noch in dem weltlichen Lied, das ich vorhin zitierte? Ich will nicht ins Paradies, wenn der Weg dorthin so schwierig ist. Wenn Menschen damals den Christen von Galatien begegnet wären, hätten sie von ihnen also zu hören bekommen, dass sie dies und jenes zusätzlich noch tun müssen, um in den Himmel zu kommen. Und manch einen mag diese Lehre sicher auch damals total abgeschreckt haben, mit fürchterlichen Konsequenzen für ihr Dasein in der Ewigkeit. Aber wir brauchen gar nicht so weit zurückgehen bis zu den Galatern. Irgendwann in der frühen Kirchengeschichte hieß es nicht mehr, ihr müsst euch auch noch beschneiden lassen. Aber dafür hieß es dann, ihr müsst euch taufen lassen. Nein, nicht ihr selbst, ihr müsst eure kleinen Kinder taufen lassen. Und wenn das Kind nach der Geburt schon so krank ist, dass es bald stirbt, noch ganz schnell taufen, sonst geht es verloren. Diese sogenannte Nottaufe wird übrigens nicht nur bei den Katholiken noch heute gelehrt. Ich zitiere einmal aus dem Anhang 6 des kleinen Katechismus, was Martin Luther über die Nottaufe sagte. Ist der Tod eines Kindes zu befürchten, bevor der Pastor kommen kann, so hat jeder Christ das Recht und die Pflicht, die heilige Taufe zu vollziehen. In höchster Lebensgefahr kann auch sofort zum Wasser gegriffen und die Taufformel gesprochen werden. Martin Luther. Und ich bin mir sicher, dass es gar nicht wenige Kirchenmitglieder gibt, ob nun evangelisch oder katholisch, die sich vielleicht sogar in einer falschen Sicherheit wiegen, weil sie als Kind getauft wurden, sich später dann konfirmieren oder firmen lassen, wenn sie einen Partner fürs Leben finden, dann auf jeden Fall kirchlich heiraten und auf jeden Fall Mitglied der Kirche bleiben bis ans Lebensende, damit man auch noch christlich beerdigt wird. Oder kirchlich beerdigt wird. Bei den Katholiken kommen dann noch eine einigermaßen regelmäßige Beichte, die Teilnahme an einer Art Abendmahl, das in Wirklichkeit aber eine absolute Karikatur des biblischen Abendmahls ist, und das Empfangen der sogenannten Sterbesakramente dazu. Ich selbst war auch als Jugendlicher so ein evangelisches Kirchenmitglied, religiös und darauf hoffen, dass das, was ich tue, schon irgendwie ausreicht, um von Gott angenommen zu werden. Denn das biblische Evangelium hatte ich in der evangelischen Landeskirche nie gehört oder zumindest nicht bewusst. Vielleicht wurde es mal deutlich erwähnt, aber es ging unter bei all dem anderen frommen Gerede und dem Predigen einer völlig verwässerten Botschaft im Sinne des Zeitgeistes und der Bibelkritik. Ja, es gibt echte bekehrte Christen auch in der Landeskirche, keine Frage. Aber zumindest in meinem Umfeld, da waren sie damals eine nicht nur von mir nicht wirklich wahrgenommene Minderheit, wie es auch heute der Fall ist. Ich befürchte fast, dass es in diesen Kirchen stattdessen viel mehr solche Leute gibt, wie ich damals einer war, die aus Unwissenheit eine falsche Vorstellung vom Evangelium haben, weil ihre Pfarrer und Pastoren eine andere Botschaft verkünden als das reine, unverfälschte Evangelium. Vor einiger Zeit habe ich einen Zeitungsartikel gesehen über die Feier einer goldenen Konfirmation. Und der Artikel hatte ungefähr die Überschrift Gott 50 Jahre lang die Treue gehalten. Und interessanterweise stand aber unter dem dazugehörigen Foto als Bildunterschrift der Kirche 50 Jahre lang die Treue gehalten. Ja, was denn nun? Gott oder der Kirche 50 Jahre lang die Treue gehalten? Das ist ein Unterschied. Und vielleicht für viele von Ihnen tragischerweise sogar ein himmelweiter Unterschied. Denn was macht Christsein aus? Jede Woche oder sonst irgendwie einigermaßen regelmäßig zu einem Gottesdienst gehen, gute Werke tun, sich bemühen, die 10 Gebote zu halten? Nein, wir wissen ja, in einer Garage zu stehen, macht dich noch lange nicht zu einem Auto. Und genauso macht es dich nicht zu einem Christen, wenn du in einer Kirche sitzt oder wenn du jetzt hier in dieser Gemeinde sitzt. Nein, glaube an den Herrn Jesus Christus, so wirst du gerettet werden. Was Jesus am Kreuz für dich vollbracht hat, dass du dieses Gnadengeschenk für dich persönlich annimmst und glaubst, das macht dich zum Christen. Aus Gnade sind wir errettet durch den Glauben und das nicht aus uns. Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit niemand sich rühme, wie wir es vorhin in der Schriftlesung aus Epheser 2 hören durften. Wenn wir zu denen gehören, die sein Gnadengeschenk des ewigen Lebens schon angenommen und empfangen haben, wie sieht es bei uns aus? Sind wir uns über diese Tatsache auch immer im Klaren, dass es allein aus Gnade durch den Glauben geschehen ist, dass wir gerettet sind? Wir haben allen Grund dazu, dies zu glauben, weil wir wissen dürfen, das, was in Gottes Wort steht, das gilt. Und wenn dort steht, Johannes 1, Vers 12, allen aber, die ihn, nämlich Jesus, aufnahmen, denen gab er das Anrecht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben, dann ist das auch wirklich so. Und wenn Jesus sagt, Johannes 6, Vers 47, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, der hat das ewige Leben, dann ist das die Wahrheit. Und wenn Paulus sagt, Römer 8, Verse 38 bis 39, denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch irgendein anderes Geschöpf uns zu scheiden vermag von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn, dann stimmt das wirklich, ganz egal, was wir von uns selbst denken, was andere über uns denken, was wir fühlen, was wir empfinden, was der Teufel uns einredet oder was vielleicht auch Irrlehrer uns als Wahrheit verkaufen wollen. Kommen wir zu Galater 1, Vers 8, wo Paulus sagt, aber selbst wenn wir oder ein Engel vom Himmel euch etwas anderes als Evangelium verkündigen würden, als das, was wir euch verkündigt haben, der sei verflucht. Wir oder ein Engel vom Himmel, warum bringt Paulus nun sogar Engel ins Spiel? Nun könnte das eine Anspielung sein auf die judaistische Herkunft der Irrlehre, denn an der Gesetzgebung vom mosaischen Gesetz waren auch Engel beteiligt, wie wir unter anderem in Galater 3, Vers 20 lesen. Aber es steckt auch, interessanterweise gewissermaßen, etwas Prophetisches in diesen Worten, denn einige hundert Jahre später gab es einen Mann namens Mohammed, dem angeblich 23 Jahre lang ein Engel, der angeblich der Engel Gabriel war, erschienen ist, und ihm angeblich immer neue Botschaften von einem Gott namens Allah überbrachte. Und als Folge entstand daraus dann eine Religion, der Islam, der wiederum die Werke als Mittel zum Ziel lehrte. Doch zurück zu unserem Text. Aber selbst wenn wir oder ein Engel vom Himmel euch etwas anderes als Evangelium verkündigen würden. Diese Formulierung hier, selbst wenn wir verkündigen würden, deutet darauf hin, dass das ein sehr unwahrscheinlicher Fall ist. Denn warum sollte ein echter Diener Gottes oder gar ein Engel vom Himmel ein anderes Evangelium verkündigen wollen? Aber dadurch macht Paulus umso deutlicher klar, es geht ihm nicht um sich selbst, um die eigene Person. Es geht ihm um Jesus und dass Jesu Evangelium richtig verkündigt wird. Mit anderen Worten sagt er, selbst wenn ich, Paulus, euch auf einmal ein anderes Evangelium verkündigen würde, dann soll mich selbst dieser Fluch treffen, denn es wäre unentschuldbar, wenn ich so etwas tun würde. Aber andere tun es, und auf diese Menschen bezieht sich Paulus im nächsten Vers, Vers 9. Wie wir es zuvor gesagt haben, so sage ich auch jetzt wiederum. Wenn jemand euch etwas anderes als Evangelium verkündigt, als das, welches ihr empfangen habt, der sei verflucht. Also hier steht nicht mehr verkündigen würden, sondern man könnte die Aussage dieses Verses vielleicht auch so formulieren. Diejenigen, die tatsächlich dies tun, die also tatsächlich ein anderes Evangelium verkündigen, seien verflucht. Ja, was bedeutet das denn, dieses, der sei verflucht? In diesem Zusammenhang bedeutet es, dass der Betroffene dem Zorn und dem Gericht Gottes übergeben werden soll, dass also nicht Paulus oder die Gemeinde hier das Gericht vollziehen, sie sich aber von diesen Verführern trennen sollen, doch sie überlassen es Gott, dass er selbst sein Evangelium schützen wird und die Aufrührer richten wird. Das betont Paulus zum Beispiel in Römer 12, Vers 19, wo er schreibt, rächt euch nicht selbst, Geliebte, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes. Denn es steht geschrieben, mein ist die Rache, ich will vergelten, spricht der Herr. Ja, stellt euch vor, Paulus würde sich heute in dieser Stunde Predigten in den Kirchen und Gemeinden in unserem Land anhören. Wie oft müsste er wohl dieses Urteil fällen, wenn jemand euch etwas anderes als Evangelium verkündigt, der sei verflucht. Und wir hier in dieser Gemeinde, die wir hier vorne stehen und lehren, auch wir müssen stets darauf bedacht sein, nichts anderes zu lehren als das reine, wahre und unverfälschte Evangelium. Die katholische Kirche übrigens, die sich ja, wie bereits erwähnt, als allein seligmachende Kirche ansieht, hat genau diese Formulierung, der sei verflucht, übernommen. Und auf ihrem Konzil von Trient, das Mitte des 16. Jahrhunderts abgehalten wurde, als Antwort auf die Reformation, unter anderem folgende Beschlüsse gefasst. Zitat, wenn jemand sagt, dass die Sakramente des neuen Gesetzes, also das sind die 7 Sakramente der römisch-katholischen Kirche, dass diese Sakramente nicht heilsnotwendig sind und dass ohne sie Menschen von Gott alleine durch Glauben die Gnade der Rechtfertigung erhalten, er sei verflucht. Wenn jemand sagt, dass Taufe nicht notwendig sei für Erlösung, er sei verflucht. Wenn jemand sagt, dass nach Empfang der Gnade der Rechtfertigung die Schuld so erlassen ist und die Schuld der ewigen Bestrafung ausgelöscht ist, dass keine Schuld für zeitliche Bestrafung bleibt, die entweder in dieser Welt getilgt werden muss oder im Fegefeuer, bevor die Pforte des Himmels geöffnet werden kann, er sei verflucht. Soweit die Zitate aus dem Konzil von Trient. Verrückt, oder? Im wahrsten Sinne des Wortes verrückt. Die katholische Kirche hat die biblische Heilslehre verrückt und an deren Stelle ihre eigenen Lehren gesetzt, die der biblischen Lehre widersprechen. Aber wer nun diesen katholischen Irrlehrern widerspricht, wie damals zum Beispiel Luther, über den sagte die katholische Kirche nun, er sei verflucht. Und diese Beschlüsse von Trient sind immer noch offizielle Lehre der katholischen Kirche. Aus Sicht der katholischen Kirche sind wir also verflucht, wenn wir lehren, was Paulus und das gesamte Wort Gottes als Evangelium lehren. Aber Gott sei Dank ist Gott und sein Wort der Maßstab und nicht die katholische Kirche. Die Lehre der katholischen Kirche ist somit ebenfalls ein so völlig andersartiges Evangelium, ein Heteron Euangelion, wo es doch kein anderes Evangelium gibt. Und deshalb ist es nötig, dass wir klare Grenzen ziehen zur katholischen Kirche, nicht zu unseren katholischen Mitmenschen, denen wir aus Liebe zu ihnen schuldig sind, das Evangelium zu bringen, aber zur katholischen Kirche als Organisation. Mit ihr darf es in Glaubensfragen keine Zusammenarbeit geben. Die sogenannte Ökumene sollte für bibeltreue Christen nicht zur Diskussion stehen. Umso trauriger macht uns daher ein Bericht aus der aktuellen Ausgabe der Zeitschrift Idea Spectrum. Dort war zu lesen, mit 12.000 Besuchern verzeichnete die Mehrkonferenz des Ökumenischen Gebetshauses Augsburg vom 3. bis 6. Januar erneut einen Teilnehmerrekord. Bemerkenswert, es nahmen mehr Protestanten als Katholiken teil. Genau, man muss noch dazu sagen, also es ist dieses Gebetshaus steht jetzt ökumenisch, aber es ist eine durch und durch katholische Werk. Aber es nahmen mehr Protestanten als Katholiken teil an dieser katholischen Konferenz. Die Augsburger Messehalle leuchtete aus 100 Scheinwerfern. Es gab die beste Lichtshow, die fettesten Bässe, die flottesten Videoclips, den salbungsvollsten Gesang, den man sich denken kann. Das farbenfreudige Treffen kitzelte die Gefühle und streichelte die Seele. Die Besucher waren katholisch, evangelikal, charismatisch, landeskirchlich. Also steht ja tatsächlich als ein Wort mit Bindestrichen. Katholisch, evangelikal, charismatisch, landeskirchlich. Es gab mehr Protestanten als Katholiken und mehr Freikirchler als Landeskirchler. Aber aus welchem Stall man jeweils kam, war allenfalls bei der evangelischen Abendmahlsfeier und den 2 römisch-katholischen Eucharistiefeiern von Bedeutung. Soweit aus diesem Bericht. Auch hier haben wir als bibeltreue Gemeinden einen Auftrag, unseren Glaubensgeschwistern aus evangelikalen Freikirchen deutlich zu machen, warum es so nötig ist, sich von allen ökumenischen Bestrebungen fernzuhalten. Wir als Gemeinde haben unser Verhältnis bzw. unser Nichtverhältnis zur katholischen Kirche schriftlich festgehalten in unserem Bekenntnis. Und an dieser Stelle auch noch eine Leseempfehlung zum Anhang von unseren gelben Heften mit unserem Bekenntnis und unserer Gemeindeordnung. Da haben wir im Anhang die sogenannte Padua-Erklärung von 1999 abgedruckt, herausgegeben unter anderem von der italienischen Evangelischen Allianz. Und in dieser Erklärung wird deutlich gemacht, warum wir diese Distanz zur katholischen Kirche wahren oder auch zurückgewinnen müssen. Ja, einen Vers haben wir noch, Vers 10. Rede ich denn jetzt Menschen oder Gott zuliebe? Oder suche ich Menschen zu gefallen? Wenn ich allerdings den Menschen noch gefällig wäre, so wäre ich nicht ein Knecht des Christus. Ja, vielleicht behaupteten die Irrlehrer, Paulus wolle den Weg zu Gott so einfach wie möglich machen. Und aus genau diesem Grund würde er eben die Freiheit vom jüdischen Gesetz lehren, damit er möglichst viele Heiden, viele Nichtjuden für sich gewinnen kann. Aber wir wissen aus Gottes Wort und auch aus unserer eigenen Erfahrung, dass die Botschaft vom Kreuz gerade nicht eine Botschaft ist, die vielen Menschen gefällt. In 1. Korinther 1, Vers 18 sagt Paulus, denn das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren gehen. Viele Menschen versuchen vom Verstand her, das Evangelium zu begreifen und sagen sich, nein, das kann doch nicht wirklich wahr sein, dass der Weg zu Gott so einfach ist. In allen Religionen ist es doch so, dass der Mensch sich anstrengen muss, um dem jeweiligen Gott oder den Göttern genug zu gefallen. Ein Gott, der freiwillig seinen Sohn für mich sterben lässt und damit alles für meine Rettung schon getan hat, und ich muss das nur für mich persönlich annehmen und glauben, das kann doch gar nicht wahr sein, dass es so einfach ist. In 1. Korinther 1, Verse 20 und 21 sagt Paulus dann weiter, hat nicht Gott die Weisheit dieser Welt zur Torheit gemacht? Denn weil die Welt durch ihre Weisheit Gott in seiner Weisheit nicht erkannte, gefiel es Gott durch die Torheit der Verkündigung, diejenigen zu retten, die glauben. Ja, die Botschaft vom Kreuz ist vielen Menschen ein richtig gehendes Ärgernis. Wer Menschen gefallen will, der sagt ihnen am besten nichts vom Kreuz. Der sagt ihnen entweder, du selbst kannst den Zorn Gottes besänftigen, indem du dich anstrengst, gute Werke tust, dann wird Gott dich belohnen für deine Leistungen. Und dann kann man ja auch richtig stolz auf sich und seine Taten sein. Oder man sagt den Menschen, wie es auch in einem weltlichen Lied heißt, wir sind alle kleine Sünderlein, das war immer so, der Herrgott wird es uns bestimmt verzeihen, das war immer, immer so. Also jeder kommt in den Himmel, egal was er glaubt. Das sagt im Grunde auch die katholische Kirche, wenn man nach dem Tod lang genug im Fegefeuer gelitten hat, kommt man zu guter Letzt irgendwann dann doch noch in den Himmel. Das entspricht der offiziellen Lehre der katholischen Kirche. Aber das ist nicht die Botschaft von Gott. Als Knecht Christi weiß Paulus sich verpflichtet, nichts anderes zu lehren als das einzig richtige Evangelium, die Botschaft vom Kreuz, an dem Jesus starb, damit wir ewiges Leben bekommen können, wenn wir es für uns persönlich annehmen und glauben. Das ist die Botschaft, die die Welt braucht. Das ist die Nachricht, die unsere ungläubigen Verwandten, Freunde und Bekannten hören müssen. Und wir sind wie Paulus, die Knechte Christi, die das große Vorrecht haben, Gottes Boten sein zu dürfen und die Pflicht haben, das Evangelium so zu lehren, wie es Gott in seinem Wort lehrt und nicht anders. Ja, lasst uns dazu bereit sein, oder wie Paulus es in Epheser 6, ab Vers 14 ausdrückt, so steht nun fest, eure Lenden umgürtet mit Wahrheit und angetan mit dem Brustpanzer der Gerechtigkeit und die Füße gestiefelt mit der Bereitschaft zum Zeugnis für das Evangelium des Friedens. Wahrscheinlich hat jeder von uns so seine Pläne, was er in diesem Jahr tun und erreichen will. Aber ein gemeinsamer Plan, ein gemeinsamer Auftrag von Gott eint uns, wenn wir zu ihm gehören. Und ist der allerwichtigste Plan für jeden Einzelnen von uns und für uns als Gemeinde. Nicht nur, aber auch in diesem neuen Jahr, Gott in allem die Ehre zu geben und uns von ihm gebrauchen zu lassen, um seinen Missionsauftrag nach seinem Willen anzunehmen und zu erfüllen. Amen.